Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Ja, und ihr habt ganz richtig gehört, Folge 99, eine Folge vor der 100.
Ja, wow, es ist amazing.
Amazing. ja, es ist richtig krass einfach irgendwie.
Ja.
Ich meine, ja, es hat jetzt auch ein paar Jahre gedauert, bis wir da hinkamen zur Folge 99/100, aber trotzdem ist es krass, oder?
Auf jeden Fall. Und das ist irgendwie ja trotzdem immer noch ein paar Leute mehr werden, immer, die uns zuhören. Das
ja.
freut uns immer ganz besonders doll.
Ist so ein langsamer, aber stetiger Fluss, der mal ein bisschen schneller läuft und mal ein bisschen weniger schnell, aber
ja.
immer irgendwie läuft.
Ja, also wenn wir in dem Tempo weitermachen, ich glaube, dann können wir auf Tour gehen, wenn wir so in die Rente gehen langsam.
Mhm.
Dann
ja.
Ja. können wir bestimmt auch eine Tour machen.
Dann, also wenn wir so auf die 60 zugehen, ich denke, dann könnte man noch eine Tour machen. Endlich.
Ja.
Ja, das ja. ist der subtile die subtile Aufforderung für euch, uns zu supporten mit Follows
genau.
und eurem Hörertum.
Ja, und Kommentare auf Spotify und Bewertungen auf Spotify und Apple und wo man überall bewerten kann.
Ja, denn ohne eure Hilfe werden wir niemals auf Tour gehen, weil
Richtig.
Uns nicht genug Menschen sehen wollen.
Genau.
Geschweige denn hören.
Richtig.
So, ja, heute sind wir wieder remote unterwegs. Wir sind
ja.
beide ein bisschen erkältet, beziehungsweise Diandra ein bisschen mehr. Und ich habe eigentlich nur die Befürchtung, dass ich mich mal wieder erkälte. Wir haben uns gerade schon off record quasi darüber ausgelassen, wie ätzend das mittlerweile ist, dass man ständig krank
ja.
wird. Aber ja, wir wollten die Gefahr jetzt nicht riskieren, dass wir uns beide gegenseitig noch mehr anstecken, vor allem weil Diandra das kommende Wochenende ein ganz schönes Me-Time-Wochenende hat. Me-Time-Wochenende passt, oder?
Ja, ja, also ich werde ganz alleine ein Wochenende wegfahren, eine kleine Cabin, so auf dem Land, nur für mich. Ich kann dann endlich mal schlafen und ständig Mama, Mama, Mama und ja, da freue ich mich drauf.
Ich gönn's dir sehr und ich hoffe, bis dahin wirst du wieder fit und gesund. Und deswegen
riskieren
wir das eben gar nicht erst mit der Erkältung und so.
Genau, richtig. So, ich würde aber sagen, wir haben jetzt ein bisschen genug geschnackt am Anfang. Was ist denn unser heutiges Thema?
Wir sind nach Südamerika gereist, genauer gesagt nach Chile. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da jemals schon waren. Ich glaube nicht.
Nein, ich glaube, Chile hatten wir tatsächlich bisher noch gar nicht.
Umso besser.
Ja.
Dann ja, entdecken wir wieder neue Gefilde.
Genau, und wir haben uns jetzt aber auch gar nicht mit heimgesuchten Orten diesmal beschäftigt, sondern wir haben wieder zwei, ja, ich denke, coole Legenden rausgekramt.
Genau, heute ist mal wieder Legenden-Time.
Düdlüdün. Yay.
Das war unser Jingle für Legenden.
Genau. Ja, und Katharina fängt heute mit ihrer Geschichte an und ich bin schon sehr gespannt.
Ja, kurzer Disclaimer vorweg. Es gibt hier viele Namen auf indigener Sprache. Ich nehme an, es ist Polynesisch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Forvo, unsere Website, hat uns leider auch keinen Namen ausgespuckt. Deswegen muss ich das jetzt nach Gefühl machen. Falls irgendwer dieser Sprache mächtig ist und sagt, oh Gott, wie sprechen die das denn aus? Bitte verzeiht.
Genau, das Gleiche gilt dann auch für meine Geschichte, weil ich, glaube ich, nur ein indigenes Wort habe, zum Glück.
Ich habe ein paar mehr Namen, aber dann würde ich sagen, machen wir mal, ne?
Genau.
Eine der bekanntesten Geschichten von Rapa Nui erzählt die Legende von den Hanau Momoko und den Hanau Epe. Zwei Gruppen, die sich vor vielen Jahrhunderten die Insel teilten und dann streitig machten, was in einer epischen Schlacht am Fuße der Halbinsel Poike gipfelte. Die Hanau Epe hatten hauptsächlich eine kräftige, untersetzte Körperform und waren dafür bekannt, ihre Ohrläppchen künstlich zu verlängern. Die Hanau Momoko waren schlank und einer ihrer Bräuche beinhaltete das Tätowieren ihrer Körper. Die Legende, um die es heute geht, ist ziemlich seltsam, da viele ihrer Elemente in keiner anderen Sage, keinem Lied oder bekannten altem Gesang vorkommt. Kurz gesagt erzählt die Legende, dass die Hanau-Epe Probleme hatten, ihr Leben auf einer mit Vulkangestein bedeckten Insel aufzubauen. Deshalb begannen sie, die Steine und Felsen abzutragen, ins Meer zu werfen oder Monumente aus ihnen zu bauen. Schon bald erkannten sie, dass es eine gigantische Aufgabe sein würde, die Felsen von den 16.000 Hektar der gesamten Insel zu entfernen und baten die Hanau-Momoko um Hilfe. Diese weigerten sich jedoch mit der Begründung, die Steine seien für den Anbau von essbaren Pflanzen notwendig. Die Hanau-Epe zogen auf die Vulkanhalbinsel Poike auf der Ostseite Rapa Nuis, um ihre Arbeit dort fortzusetzen. Sie hegten jedoch fortan eine tiefe Abneigung gegen den Nachbarstamm aufgrund deren forschen Zurückweisung. Nachdem sie die Halbinsel von Steinen befreit hatten, zogen die Hanau-Epe nach einiger Zeit einen großen Graben von Pototerangi im Norden nach Mahatua im Süden, der sich über die gesamte Länge des Gebietes erstreckte, das Poike mit dem Rest der Insel verbindet. In diesen Graben warfen sie riesige Holzbündel, als wollten sie eine gigantische Kochstelle errichten. Die Hanau-Momoko begann sich Sorgen zu machen, denn es kam das Gerücht auf, dass dieser Graben ausgehoben worden war, um die Hanau-Momoko zu kochen. Kurz darauf verschwanden einige Momoko-Kinder aus den Dörfern und der Verdacht fiel schnell auf Iko, einen Epe-Anführer, dem man kannibalische Neigungen nachsagte. Eins führte zum anderen, sodass letzten Endes beide Stämme beschlossen, die jeweils anderen zu eliminieren. Eine Momoko-Frau namens Moko Pengei aus dem Ort Pototerangi, die nicht ganz freiwillig mit einem Epe-Mann verheiratet war, beschloss, dass sie ihrem Volk helfen musste. Sie ersann einen Code, der die Hanau-Momoko wissen ließ, wann die Hanau-Epe schliefen. Eines Nachts verließ Moko ihr Haus unter dem Vorwand, Körbe zu flechten. Doch in Wirklichkeit ging sie zu den Klippen, um ihren Stammesleuten, die ihre Botschaft verstanden hatten, mit Seilen zu helfen. Lautlos kletterten die Momoko die Klippen von Te Hakarawa hinauf und versteckten sich auf der Ostseite von Poike. Im Morgengrauen startete der Rest der Hanau-Momoko einen Frontalangriff auf den Graben. Die Epe waren darauf vorbereitet und zündeten das Holz im Graben als unüberwindbare Feuerbarriere an. Doch dass dies eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver war, damit hatten die Epe nicht gerechnet. Nachdem der Graben angezündet war und hohe Flammen daraus emporstachen, griffen die auf Poike versteckten Hanau-Momoko-Truppen von hinten an und drängten die feindlichen Krieger gegen ihre eigene Feuerwand. Viele fielen in den feurigen Abgrund und verbrannten jämmerlich. Dieser tragische Fall wurde später bekannt unter dem Namen Koteumu Roa Atawake, dem großen Muschelbacken von Tawake. Der Krieg ging unvermindert weiter, bis alle Hanau-Epe mit Ausnahme eines gewissen Ororoine getötet wurden. Sein Leben wurde aus unbekannten Gründen verschont und er hatte im späteren Verlauf seines Lebens viele Nachkommen. Bis heute sollen viele Anwohner die Vorstellung fürchten, eine Nacht auf der Halbinsel Poike zu verbringen, denn dem Ort wird nachgesagt, dass dort immer noch die Geister der besiegten Epe anwesend sind. In ihrer Wut und Verzweiflung über den verlorenen Kampf vor vielen hundert Jahren sollen die Seelen der Toten versuchen, die Lebenden, die es wagen, nach Einbruch der Dunkelheit noch auf Poike zu sein, in den Graben zu stoßen oder von den Klippen hinunter ins Meer. Heute sehen wir, dass die Momoko recht hatten, die Steine auf der Insel behalten zu wollen, weil sie der Landwirtschaft auf diesem Flecken Erde dienen. Durch ihre clever angelegten Steingärten halfen sie, den Pflanzen auf der Insel wachsen und gedeihen zu lassen. Bis heute speisen sie die Erde mit natürlichen Nährstoffen wie Eisen, Phosphor und anderen Mineralien und halten die Feuchtigkeit viel länger im Boden. Wie um den Vorteil der Steine nochmal zu bestärken, zeigt die jährlich voranschreitende Erosion auf Poike, was es mit der Insel machen würde, wenn die Hanau-Momoko damals den Epe geholfen hätten und die Insel um all ihre Steine beraubt hätten.
Und bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, kommt ein klein wenig Werbung. Ja, der Sommer steht praktisch vor der Tür und das heißt für ganz viele ab in den Urlaub. Und auch für Katharina und mich heißt es demnächst mit meiner Tochter zusammen ab in den Urlaub. Zumindest ein kleiner Kurzurlaub.
Ein Mädelsurlaub quasi.
Genau, quasi ein Mädelsurlaub. Und es geht wahrscheinlich vielen so, wir müssen Auto fahren, um in den Urlaub zu kommen.
Düdüm.
Düdüm. Und einige fahren wahrscheinlich auch länger als wir. Also wir müssen nur bis nach Holland fahren oder in die Niederlande fahren. Aber manche haben ja auch längere Strecken vor sich.
Und ja, manche machen ja ganze Roadtrips, ja, mit ihren coolen richtig. Vans. Unser Cousin hat so ein Van gebaut mit seiner Freundin. Die sind voll on Tour damit. Und die nehmen dann natürlich auch stundenlange Fahrten drauf auf sich, ne?
Richtig, genau. Also zuletzt zum Beispiel bis nach Italien mit dem Van gefahren. Und was könnte bei so langen Autofahrten denn besser helfen als ein leckerer Energy-Drink von unserem Werbepartner Holy?
Ja, genau. Und das ist deswegen so cool, weil Holy halt nicht nur einfach ein Energy ist, sondern die produzieren diesen Energy eben komplett ohne Bullshit, ohne Taurin, ohne Zucker, ohne irgendwelche komischen Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. Das sind halt alles natürliche Aromen, die die verwenden. Und so kann man diesen Energy halt mega gut mit einem guten Gewissen trinken, ohne sich dabei zu denken, oh shit, schon wieder ein Energy und der ist eigentlich ja gar nicht so gesund.
Richtig. Und das Gute ist, vielleicht ist für unterwegs so eine ganze Tab jetzt nicht so praktisch, aber es gibt ja auch die Probierpakete für Ice-Tea, Energy und die Hydration-Serie. Und die sind in kleinen praktischen Beuteln und die sind also auch perfekt für unterwegs geeignet.
Genau, die passen in jede Tasche rein, die passen in jeden Koffer rein. Die passen auch mal eben in das Handschuhfach von irgendeinem Auto oder in diese Mittelkonsole. Also von daher kann man die einfach immer überall verstauen und sich so einen sicheren Vorrat an Holy Energy mitnehmen, sodass man dann eben auch auf der langen Autofahrt, die einem bevorsteht, nicht Gefahr läuft, dass man müde wird, weil der Holy Energy, der hält auch bis zu 6 Stunden fokussiert und wach und das auf eine sehr angenehme Art und Weise, muss ich sagen.
Richtig. Und hilft natürlich auch nicht nur bei langen Autofahrten, sondern zum Beispiel auch langen Zug oder, also Zugfahrten oder auf langen Flügen.
Ja. Und wenn ihr jetzt auch ein bisschen gespannt seid und das auch gerne mal ausprobieren wollt oder einfach nochmal Wiederholungstäter werden wollt, weil ihr Holy ja schon kennt, denn treue Zuhörer von uns, sie müssen das ja bereits kennen, dann nutzt ihr einfach unsere Rabatte und zwar mit Geister 5 könnt ihr als Neukunden ab einem Einkaufswert von 15 Euro nochmal 5 Euro sparen. Und wenn ihr Wiederholungstäter seid, dann gebt ihr einfach nur Geister ein und spart so 10% nochmal zusätzlich.
Alle Informationen zu Holy findet ihr auch nochmal in unserem Linktree, den wir in unseren Shownotes verlinken. Das war's auch schon mit der kleinen Werbung. Dankeschön.
Bitteschön.
Viele schwierige Wörter, du hast es endlich geschafft.
Ich habe es endlich geschafft. Ich habe mich so oft versprochen mit diesen ganzen Namen. Oh, schlimm.
Ja, verständlich, verständlich. Sind ja nun für uns auch keine alltäglichen Namen, ne?
Nee, leider nicht.
Ja, aber auf jeden Fall spannende Legende, finde ich.
Mhm. Sie wird auch, also auf Englisch hat man sie tatsächlich teilweise auch gefunden unter der Kampf der Langohren und der Kurzohren. Ne, weil die Äppe sich halt die Ohrläppchen so lang gezogen haben. Ne?
Ah, okay.
Und ich habe zuerst, als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, aha, Hasenohren oder wie? Aber das war
ja, die ziehen sich dann so kleine Reifen an mit so Hasenohren dran.
Mhm.
Verkleiden sich als Osterhäschen.
Genau, das war meine Vorstellung.
Mhm, dachte ich nur. Weil das ist ja, glaube ich, auf den Osterinseln auch, oder?
Ganz richtig.
Ja,
super Überleitung. tatsächlich ist Rapa Nui der indigene Name für die Osterinsel, also der originale Name.
Ich muss bei dem Namen irgendwie automatisch so an Vaiana denken, an den Film.
Ja, ich auch.
Da gibt es ja auch so viele polynesische Namen.
Genau, und ihre Insel heißt ja Mata Nui. Und
genau.
Ich habe die ganze Zeit gedacht so, hä, Rapa Nui? Aber das ist doch Moana. Ja. Und dann fiel ich mir so ein und dann habe ich so überlegt und nachgedacht und dann meinte ich so, nee, nicht Rapa Nui, aber irgendein Nui ist es auch. Und dann fiel mir irgendwann ein, dass es Mata Nui ist. Und ja, die hat auf jeden Fall auch einige polynesische Namen. Nicht ganz so schwer wie jetzt hier in meiner Geschichte.
Das stimmt.
Ja, also Rapa Nui ist die Osterinsel. Die gehört politisch zu Chile und deswegen habe ich sie auch ausgewählt. Allerdings geografisch gehört sie eben zu Polynesien.
Ja.
Und deswegen sind die ganzen, oder ich sag mal, die Vorfahren der meisten Menschen, der meisten lokalen Einwohner dort eben auch wirklich Polynesier.
Mhm.
ja auch früher die Stämme. Das waren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Polynesen, die eben diese Insel gefunden haben und sich dann da niedergelassen haben.
Das, ja, wahrscheinlich, klar.
Das haben in archäologischen Funden wie Knochenfunde und sonstige menschliche Überreste, konnte man dann eben die DNA noch so weit filtern, dass man sagen konnte, dass das polynesische DNA ist.
Mhm. Verrückt. Verrückt, was die Wissenschaft so alles kann, ne? Ich bin da immer wieder begeistert von.
Ja, finde ich auch total spannend.
Was die so rausfinden können.
Ich auch. Also vor allem halt heutzutage, ne?
Ja.
Aber früher ja auch schon. Also wenn man bedenkt, dass die zum Beispiel schon ganz lange wissen oder sagen können, an Eisschichten in der Antarktis oder im Bergen oder so, wie alt das Eis ist, wenn die da so reinbohren und sowas, ne? Wie lang das dann da schon geschichtet wurde und alles. Also das ist schon krass.
Auf jeden Fall, ja.
Zu der Geschichte, wie diese Stämme auf Rapa Nui eintrafen, gibt es zwei Versionen, die da sehr herausstechen. Die eine Version berichtet davon, dass beide Stämme früher als ein Stamm kamen, unter der Leitung von einem gewissen Hotu Matua. Das war eben der Stammesälteste oder der Stammesführer und teilten die sich halt in zwei Stämme auf, weil, wie gesagt, die andere Interessen hatten und eben die Epe diese Steine loswerden wollten, während die Momoko eben diesen Sinn dieser Steine verstanden hatten und daraufhin wurden dann die beiden Stämme gegründet.
Mhm.
Und die zweite Version heißt, dass die Hanau Epe sehr viel später auf der Insel angekommen sein sollen. Da waren die Momoko schon da. Und weil die Epe ohne Frauen kam, also offensichtlich eine Gruppe voll Männer, haben die Momoko-Frauen gestohlen, um sich selbst auch fortpflanzen zu können. Und so wurde dann die ersten Streitigkeiten zwischen den beiden Stämmen, ja, gesponnen quasi.
Ja.
Ich finde beides interessant. Beides kann ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt. Also, dass da, ich sag mal, so ein paar streunende Männer, die auf See sind und dann diese Insel finden und dann sagen die sich, okay, jetzt bleiben wir mal hier. Kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die dann da sehen, dass da ein anderer Stamm schon ist und die haben Frauen, dass sie sich da an denen vergreifen. Und die zwingen zu heiraten. Ne? Genauso kann ich mir es auch gut vorstellen, dass die beiden Stämme früher ein Stamm waren, da hingekommen sind und sich dann zerstritten haben.
Alles denkbar.
Mhm.
Wahrscheinlich ist es dann sogar eine dritte Option.
Ah, bestimmt. Es gibt bestimmt mehrere Versionen, wie die Stämme da hingekommen sind, diese indigenen Stämme. Mhm. Es ist auch, also die Legenden bedienen halt diese Legende jetzt bedient halt auch durchaus diese Basis der Wahrheit, beziehungsweise lässt sich halt gut vorstellen, warum sich die Leute diese Legenden ausgedacht haben. Weil diesen Poike-Graben muss es wohl schon sehr lange geben.
Mhm.
Genauso dieses Fehlen des Gesteins auf der Halbinsel. Also bedeutet, dass sich die Menschen wahrscheinlich eine Form der Erklärung dafür gesucht haben und dann eben diese Legende daraus gemacht haben auch. Ne?
Ja,
also ich nehme an, dass es hier natürliche Erklärungen auch gibt, warum dieser Poike-Graben entstanden ist und warum auf Poike selbst tatsächlich die Steine fehlen, obwohl es ja eine Vulkanhalbinsel ist. Also ist schon merkwürdig, aber es gibt sicherlich auch eine natürliche Erklärung dafür. Die Indigenen haben sich aber da natürlich eine passende Legende zu ausgedacht.
Natürlich.
Und wir wissen ja auch, jeder Legende liegen Wahrheiten zugrunde, ne?
So ist es.
Es gibt generell super viele Mythen und Legenden um die Osterinsel. Also ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mir auszusuchen, was ich eigentlich machen wollte.
Oh, okay.
Also da dreht sich um fast alles irgendwie eine Legende oder eine Sage, eine mythische Geschichte. Also allein diese Steinriesen, ne? Also diese Steinköpfe, die ja aber eigentlich viel größer sind. Ich habe während der Recherche gesehen, dass diese Steingesichter, ich habe den Namen vergessen, dass das eigentlich wirklich nur Köpfe sind und die Statuen selbst 9 Meter groß sein sollen. Und der Rest ist halt unter der Erde.
Okay.
Weißt du? Also, dass das irgendwie aus irgendeinem Grund eben hat sich da Erde aufgebaut und diese Steinköpfe vergraben.
Seltsam.
Aber ja, es sollen angeblich 9 Meter große Statuen sein, die
krass
Indigenos quasi aufgebaut haben.
Ja, okay. Verrückt.
Ja, und solche Sachen gibt's halt viele, ne? Und es war schon ziemlich interessant.
Gut, dann kann man mal so ein Osterinsel-Special machen.
Ja, zum Beispiel, wenn das von Interesse ist. Ich habe natürlich auch noch ein paar Fakten zur Osterinsel, Rapa Nui. Klar, wenn wir auf irgendeinem Inselchen sind oder so, wisst ihr natürlich, wir gucken nach Maßen und nach Größe und nach Einwohnern. Und genau das habe ich auch gemacht. Also laut 2017 ist hier bei der Volkszählung eine Zahl von 7.750 Einwohnern gezählt worden. Also das macht circa 48 Einwohner pro Quadratkilometer.
Mhm.
Das ist nicht besonders viel, mehr als ich persönlich gedacht hätte. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die Osterinsel relativ verlassen ist. Und ja, offensichtlich ist das ja doch nicht so. Die Insel selbst ist 24 Kilometer breit und 13 Kilometer lang. Also hat man auch an einem Tag mal schnell durchgefahren. Und
definitiv.
Also ich will schon gar nicht Berg sagen, die höchste Erhebung auf dieser kleinen Insel ist der Maunga Terewaka mit, halte ich fest, 507 Metern.
Oh.
Ja.
Das ist ja putzig.
Ja, ne? Also ein hübsches Hügelchen.
Ja. Und genau.
Ja, und das ist im Prinzip alles zu meiner Geschichte, zu meiner Legende den Kampf der Stämme auf der Osterinsel.
Ja, cool. Vielen Dank.
Gerne.
Dann gehe ich mal zu meiner Geschichte.
Ich bin gespannt.
Ein hässlicher, missgestalteter Zwerg, ausgerüstet mit einer Steinaxt. Bei dieser Beschreibung würde man wohl nicht als erstes an einen Verführer von Jungfrauen denken, nicht wahr? Und doch ist er in einem Teil von Chile genau das. Geist der fruchtbaren Liebe, Schöpfer des neuen Lebens und Vater aller Naturkinder von Chiloé. Jahrhundertelang wurde er als Sündenbock genommen, wenn junge Mädchen plötzlich schwanger wurden. In den 1960er Jahren gab es den letzten Trauco-Prozess. Jemand beschuldigte den Trauco, seine Tochter geschwängert zu haben. Der Fall ging sogar vor Gericht. Am Ende kam heraus, dass es der Vater selbst war. Trauco lebt in den Wäldern in der Nähe des Volkes der Chiloté. Der kräftige kleine Mann trägt eine Steinaxt in der rechten Hand, die er durch einen Stab ersetzt, wenn er einem Mädchen gegenübersteht. Er trägt einen Hut aus getrocknetem Gras und einen Poncho. Er hat keine Füße, sondern nur Stümpfe. Die Menschen sagen, er sei die lebendige Verkörperung der fruchtbaren Liebe. Nicht nur die Mädchen haben Angst vor ihm, sondern auch die Mütter, die die Folgen seines schelmischen Verhaltens kennen. Sie vermeiden es, ihre Mädchen in den Wald zu schicken, um Brennholz oder Gras für die Schafe zu suchen, weil er sie unterwegs erwischen oder ihn mit seinem Holzstab, dem Paoldun, einem Schlag versetzen kann. Diese Angriffe finden nicht statt, wenn sie von ihren jüngeren Geschwistern begleitet werden. Um seine Opfer kennenzulernen, verkleidet er sich als ein Bündel Kilinecha und schleicht sich in die Küche, wo sich die ganze Familie abends trifft. Wenn jemand versucht, ihn zu erwischen, verschwindet er in den Schatten. Trauco ist immer auf der Hut, hängt an einem Baum und lauert im Wald auf seine Opfer. Attraktive Mädchen. Wann immer er ein Mädchen im Wald sieht, klettert er von seinem Baum herunter und schlägt dreimal mit seiner Axt auf den Stamm. Das Echo klingt, als ob er Bäume fällen würde. Dadurch werden die Mädchen so verwirrt und verängstigt, dass sie nicht merken, wenn Trauco neben ihnen steht. Dann schlägt er mit seinem Holzstab auf die Mädchen ein und sie starren ihn an. Innerhalb von Sekunden fallen sie durch Traucos Blick in einen tiefen Schlaf. Nach einigen Minuten oder vielleicht Stunden wachen sie dann verwirrt und weinend auf. Sie kehren nach Hause zurück, ohne zu wissen, was passiert ist. Bis sich im Laufe der Zeit der Körper der Mädchen verändert. Die Mädchen verbergen diese Veränderungen jedoch nicht, da sie sich als Opfer eines übernatürlichen Wesens fühlen, vor dem keine einzige Frau ausreichend geschützt wird. Nach 9 Monaten wird der Sohn von Trauco geboren. Dies hat jedoch keine sozialen Auswirkungen auf die Mutter oder das Kind, da sie sich mit der Magie eines weltfremden Wesens verbunden fühlen. Die Menschen beschwören einen Zauber auf ihn, um ihn fernzuhalten oder den Auswirkungen seiner Anwesenheit zu entgehen. Doch er ist so mächtig, dass ihn nichts und niemand aufhalten kann. Nachts sind jedoch alle vor dem Trauco sicher, denn sobald es dunkel wird, kehrt er nach Hause zurück, um bei seiner schlecht gelaunten und gefürchteten Frau Fiora zu sein. Es ist jedoch möglich, der Zuneigung des Trauco auszuweichen. Der chilenische Schriftsteller und Folklore-Experte Oreste Platollen berichtet, dass die Kreatur oft in das Haus ihres potenziellen Opfers eindringt und seine Anwesenheit dadurch kundtut, dass sie auf die Türschwelle kotet oder der Person Träume schickt. Im ersten Fall soll das Verbrennen der Ausscheidungen des Trauco ihn vertreiben. Es wird auch empfohlen, dass die Frau, die der Trauco verführen will, eine Handvoll Sand nach ihm wirft, damit er mit dem Zählen der Körner beschäftigt ist und das potenzielle Opfer Zeit hat zu fliehen. Alternativ kann man ihm auch mehrere Schläge auf den Pauldun versetzen, da der Trauco angeblich alles spürt, was man dem Stock zufügt. Doch auch Männer haben unter Trauco einiges zu befürchten. Die einen glauben, dass sein Blick für Männer tödlich ist. Andere sind davon überzeugt, dass Trauco sie verwünschen wird und mit seinem Blick Halsverrenkungen, Verkrüppelungen und andere Übel verursacht, damit die Männer seinem Erscheinungsbild ähneln.
Dankeschön für deine Geschichte über den...
Ja, gerne.
Lüsterzwerg.
Ja. Kurz und knapp wie der Zwerg selbst.
Okay, der war richtig schlecht.
Aber ich weiß. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch eine interessante Legende von einem, wir nennen es jetzt mal beim Wort, vergewaltigenden Zwerg. Mhm. Weil nichts anderes macht er ja eigentlich, wenn wir es mal aussprechen.
Ja, also ich muss sagen, ich frage mich, wie man darauf kommt und vor allen Dingen...
Wahrscheinlich wirklich ist das auch irgendwann einfach daraus geboren worden. Ja, wenn junge unverheiratete Frauen plötzlich schwanger waren...
Haben die sich den Zwerg ausgedacht.
Ja, vielleicht ja nicht unbedingt die, aber vielleicht die Familien oder so, ne? Die Ehre der Familie hochzuhalten oder sowas, ne, um nicht in Verruf zu geraten. Das wird ja auch schon eine jahrhundertealte Legende sein, ne? Also da gibt's auch Steinbilder von diesem Zwerg. Also das wird schon sehr, sehr lange wohl erzählt. Ich denke, das ist einfach daraus entstanden, ne? Dass die Familie an sich nicht in Ungnade fällt im Dorf, weil die Tochter unverheiratet schwanger geworden ist.
Ja.
Sei es jetzt, ob die auch immer eine Affäre hatte oder der Vater oder Bruder, was weiß ich nicht was. Ne? Mhm. Das wird halt wirklich teilweise heute wohl auch noch da auf dieser, das ist wohl so eine kleine Teilinsel von Chile. Oder im Süden von Chile generell ist das wohl mehr verbreitet. Da wird das teilweise wohl heute, je nachdem wo man ist, auch noch gesagt, wenn da eine Frau unverheiratet schwanger geworden ist. Ja, das war der Trauco.
Spannend. Also,
aber ich muss sagen, ich finde ja gut, dass die Frauen dadurch dann keine sozialen Nachteile haben oder geächtet werden oder irgendwie sowas.
Ja, also wenn es denn wirklich so war, aber ja, sicher. Oder wenn es wirklich so ist, wenn das heute immer noch erzählt wird und die Leute daran festhalten möchten. Ja, klar. Also ich muss sagen, ich fand es jetzt ein bisschen auch eklig mit dem
Kot.
Ja, der Nummer 3 oder 2. Ja. Nee, Nummer 2 ist es, glaube ich, sagt man immer. Number 2. das zu verbrennen muss gewaltig stinken. Und
ich glaube auch, ja.
Ich stelle mir das wirklich ein bisschen eklig vor. Aber der ganze Zwerg scheint ja ein bisschen eklig zu sein und doof.
Ja, irgendwie fies.
Ja. Ne? Also ich stelle mir den halt wirklich so ein bisschen abartig vor, einfach. So von seinem Auftreten her vielleicht fast schon so ein bisschen eine Erinnerung an Rumpelstilzchen. Nur mit einem, mit einem sexuellen Hintergrund. Ne?
Ja. Also er wurde teilweise auch mit dem Inkubus verglichen, ne? Dass er teilweise agiert wie der Inkubus. Die hatten ja, glaube ich, auch schon mal Succubus und Inkubus.
Ja.
Und auf der anderen Seite, dass er dann da aber auch wieder dann mehr Eigenschaften hat, die so einen Basilisken ähneln, ne? Also, dass die durch seinen Blick dann halt, nicht versteinern, ne? Aber zumindest in so eine Trance fallen und sich nicht mehr ja, bewegen können und sowas.
Ja, krass. Also so Legenden aus anderen Kulturen finde ich echt einfach immer wieder spannend, was sich,
ja,
ich was auch. Sich ähnelt, was sich nicht ähnelt, ne? Und trotzdem kann man doch irgendwo auch ganz oft immer wieder so einen gleichen Kern rausfinden, ja? Bei so vielen, ja, Legenden. Also finde ich schon, ne, wie du jetzt sagst, mit dem Inkubus verglichen, also das ist ja eher, ich würde behaupten, eher ein westlicher Dämon, ne?
Ja,
ein westliches, genau, Fabelwesen. Und ja, aber der macht halt, ja, auch so böse Sachen.
Richtig. Ja, also ich habe sonst auch gar nicht viel jetzt so noch an Side Notes, also nur noch, dass der so um die 80 bis 90 Zentimeter groß ist, der Trauco.
Mhm.
Und wie gesagt, der hat halt eine sehr schlecht gelaunte und gefürchtete Frau, die Fiura. Aber da gibt's wohl noch mal eine eigene große Legende um sie, die man irgendwann noch mal aufgreifen kann. Also deswegen bin ich jetzt gar nicht groß auf sie eingegangen, damit man die vielleicht irgendwann selber noch mal behandeln kann.
Ich wäre auch übel gelaunt, wenn mein Zwergenmann sich durch die Gegend pimpert.
Ja. Und er ist wohl ein Sohn des Schlangengottes Koikoivilu, wenn ich es jetzt, aha, richtig ausgesprochen habe. Ich weiß es nicht.
Spannend.
Ja, also das ist so, ich habe ja noch dann die Chilote erwähnt. Also das sind halt diese Menschen, die in einem Chiloé-Archipel im Süden von Chile leben. Also wo halt diese Legende um den Trauco halt wohl sehr verbreitet ist. Da gibt es auch noch so kleinere Inseln, glaube ich, die dazugehören. Und ich hatte noch das Wort Quilineja, dass er sich dahinter versteckt oder da drin versteckt. Also die Quilineja, das sind so getrocknete Stöcke, die man zur Herstellung von Besen benutzt.
Mm. Also, ja, diese Weiden oder Binsen oder was?
Gehe ich mal von, ja, ich denke schon, weil, ja, in den Stöcken, also für die Stabstöcke sich da drin verstecken, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger als sich in diesem feineren,
ja, ja,
ich sag mal Gestrüpp.
Gestrüpp, Besengestrüpp.
Verstecken als kleiner Zwerg halt, ne?
Ja, ja. Ja, super.
Das, ja, war ein kleiner, gemeiner Zwerg. Genau, finde ich auch.
Also interessante Geschichten. Das ist jetzt nicht besonders schön, dass ein Zwerg umgeht und Mädels und Gewalt antut, aber interessante Geschichten.
Das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge.
Noch was Schönes zum Schluss.
Und heute fange ich wieder mit meiner Empfehlung an. Und es gibt wieder, und ihr müsst euch daran gewöhnen, ein Buch. Und zwar habe ich kürzlich einen Wälzer zu Ende gelesen von Rebecca Gablé, Der König der purpurnen Stadt. Das ist ein historischer Roman. Und ich persönlich glaube, wenn ich das so momentan alles so im Web sehe, auf den Social Medias, und so, ich glaube, dass historische Romane mittlerweile extrem unterbewertet werden. Und es gibt so viele gute historische Romane, aus denen man nicht nur historische Fakten mitnehmen kann, also durchaus auch was lernen kann, sondern eben auch eine richtig gute Story. Und das hat die Rebecca Gablé eben mit dem König der purpurnen Stadt wirklich geschafft. Also da habe ich echt gedacht, das Buch hat fast 1000 Seiten und ich hatte sehr viel Respekt davor. Und die haben sich aber so gut durchlesen lassen. Ich hatte nicht einen Moment und nicht ein Kapitel, wo ich echt gedacht hätte, boah, das zieht sich jetzt aber hier wie Kaugummi. Das war einfach eine komplette flüssige Geschichte. Und vielleicht ist ja doch der ein oder andere gewillt, einen historischen Roman mal in die Hand zu nehmen. Und dieses Buch ist halt wirklich gut. Also kurz angerissen geht es um den mittelalterlichen Tuchhandel. Und wir begleiten das ganze Buch lang über mehrere Jahre hinweg einen Hauptcharakter, nämlich den Jonah. Und der Jonah den lernen wir als jungen Spund kennen. Da ist er gerade 17, 18 und der träumt dann eben davon, seinen eigenen Tuchhandel irgendwann zu gründen und ein wirklich guter und erfolgreicher Kaufmann zu werden. Das schafft er auch. Da nehme ich euch nichts vorweg, wenn ich das sage, denn darum geht es ja, dass er irgendwann ein Kaufmann ist und dann eben, wie er sein Imperium quasi aufbaut mit Hilfe des Königs und der Königin und was ihn dann eben auch noch für, ja, ich sag mal, für Schurken das Handwerk legen wollen, weil die natürlich neidisch sind auf seinen Erfolg und sein Reichtum, aber auch ganz andere Schicksalsschläge, die ihn erwarten. Und die Autorin schafft es halt so unglaublich gut, dass man sich mit allen Charakteren irgendwie eine Bindung aufbaut, sei es eine negative Bindung im Sinne von, dass man die einfach furchtbar ätzend findet oder fast schon hasst wirklich, weil die so furchtbar boshaft sind, und andere wiederum, die man wirklich gerne mag, weil es einfach so liebenswürdige Charakter sind. Der Jonah ist kein einfacher Charakter, das sage ich gleich vorweg, der ist auch manchmal nicht ganz sympathisch und man muss auch nicht alles verstehen, was er tut, sagt oder denkt, aber er ist im Grunde auch ein guter Mensch und das sieht man halt auch oft im Buch. Er ist halt ein Eigenbrötler. Ne? Und ja, also ich möchte euch das Buch ans Herz legen, wirklich, wirklich ans Herz legen, weil es wird auch nicht langweilig. Ne? Also man kriegt hier jetzt nicht eine Lektion über den Tuchhandel und wie man ihn führt. Ne? Also so ist das nicht, sondern es ist wirklich eine tolle Geschichte, die einen gut unterhält und mitreißt. Und das ist ein Akt dafür, das auf 1000 Seiten auszubreiten.
Ja, cool, danke. Ich würde auch gerne mal wieder ein Buch empfehlen, aber die letzten, die ich gelesen habe, die waren jetzt nicht so empfehlenswert für mich.
Sehr schade.
Deswegen, ja, finde ich auch. Und ich glaube, das, was ich jetzt lese, das wird es auch nicht auf meine Empfehlungsliste schaffen, aber gut. deswegen werde ich euch eine Sendung auf Prime empfehlen, auf Amazon Prime. Und ich muss ja sagen, ich liebe ja so Kochsendungen und Restaurantsendungen und sowas. Und es gibt jetzt auf Prime so ein, ich glaube, das sind auch nur 6 Folgen, also überschaubar. Mhm. Und zwar Star Kitchen mit Tim Raue.
Tim Raue?
Ja, das ist ein Sternekoch aus, ja, Deutschland. Mhm. Und der, ja, begleitet in dieser Miniserie, sage ich mal, verschiedene Köche bzw. Restaurantbesitzer auf ihrem Weg, Michelin-Sterne zu bekommen bzw. zu verteidigen.
Oh.
Etc. Ne, also er gibt da jetzt nicht so richtige Coachings oder sowas, ne, aber er geht da schon mal essen und schaut, okay, was könntet ihr besser machen? Ne, wo könnte es gegebenenfalls hapern, um vielleicht einen Stern zu kriegen? Da ist auch einer, der direkt mit 2 Sternen eigentlich einsteigen möchte, weil der aus einem 2-Sterne-Restaurant kommt, mit seinem Restaurant jetzt sehr viel gewagt hat, sehr, sehr, sehr viel Geld investiert hat.
Oh Gott.
Und eigentlich direkt die 2 Sterne braucht, um sich aus seiner finanziellen Misere rauszuholen.
Oh boy, okay.
Und ich finde das einfach wahnsinnig interessant. Also auch, wer dann hinterher zu dieser Michelin Verleihung eingeladen wird, wer dann wirklich einen Stern bekommt und sowas. Also ich gucke sowas sehr gerne. Und den Tim Raue mag ich auch sehr gern, muss ich sagen. Also manche kennen ihn vielleicht aus der Sendung The Taste. Da ist er ja auch als, ja, Coach dabei. Und
ah, okay.
Ja.
The Dark Taste habe ich immer mal geguckt. Ja, das klingt ja total, also interessant.
Ja, also ich habe es sehr gern durchgeguckt.
Also
und das ein oder andere Restaurant, also tatsächlich ist das auch so, jetzt, klar, manche sind, wo du denkst, pff, okay, das kann ich mir vielleicht jetzt nicht leisten, das Essen. Aber da ist auch eine Köchin bei gewesen, die letztes Jahr ihren ersten Stern bekommen hat. In Ulm ist die, im Be Braut heißt das Restaurant. Und das ist, glaube ich, ein 5-Gänge-Menü für knapp über 100 Euro oder irgendwie sowas. Ne? Also durchaus affordable, ne, wenn man mal schick essen gehen möchte, auf einem guten Sterneniveau halt.
Ja.
Ne? Wohingegen das andere Restaurant, derjenige, der halt direkt mit 2 Sternen einsteigen möchte, im besten Fall, ich glaube, der hat ein 7-Gänge-Menü für 250 Euro oder sowas auf der Karte.
Oh, okay. Ne?
Also das sind dann halt schon so Welten irgendwie. Ne?
Ja.
Ja.
Krass.
Aber ja, ich fand es sehr interessant.
Das klingt auch noch etwas, was ich gern gucken würde, aber wir haben kein Problem.
Ja, glaube ich. Ja, vielleicht ja irgendwann nochmal.
Ja, bestimmt irgendwann mal für einen Monat oder so.
Ja, bestimmt.
Ja, dann schieße ich jetzt mal meine Frage raus.
Ja, mach das.
Wenn du ein Modewort oder ein altmodisches, cooles Wort quasi wieder zurückbringen könntest, welches wäre das? Ich sag jetzt mal Hashtag Boomerwort 2020.
Ja, ja. Ich wusste sofort, dass du das daher hast. Also ich finde Sapperlot echt gut eigentlich, muss ich sagen.
Sapperlot, ich liebe
ja,
das auch.
Aber ich habe, glaube ich, für was anderes dabei abgestimmt. Ich weiß aber nicht mehr für welches. Aber das ist jetzt, Sapperlot ist jetzt so das, was mir als erstes eingefallen ist bei der Frage. Ja.
Also ich bin sehr für Papalapap.
Oder, oh, tu nicht gut. Oder
tu
so.
Nicht.
So.
Du tu nicht
ja.
gut.
Ja, oder Schlingel oder sowas.
Schlingel.
Das sagt man so heute nicht mehr. Ja.
Nein.
Also oder nicht mehr so oft.
Ich finde Papalapap sehr gut.
Stimmt, Papalapap ist auch gut.
Und steiler Zahn.
cooles Wort, Sportsfreund.
Sportsfreund ist auch super. Für jeden, der es jetzt nicht mitbekommen hat, auf TikTok und ich glaube auf Insta ist er ja bestimmt auch, dieser Levi,
stimmt,
der von heute auf morgen TikTok erobert hat irgendwie.
Ja.
Der hat sich dafür eingesetzt, dass es jetzt ein Boomerwort des Jahres 2024 gibt, weil ihn das genau. Jugendwort des Jahres immer aufgeregt hat. Und da wurden mehrere coole alte Wörter nominiert. Und das könnt ihr ja googeln, das findet ihr überall, welche Wörter da alles nominiert wurden. Und ich weiß auch gerade gar nicht, was gewonnen hat. Ich glaube, ein relativ langweiliges Wort tatsächlich.
Ich glaube, es hat tatsächlich Sportsfreund gewonnen.
Ja, genau. Also da hätte ich Sapperlot sehr viel lustiger gefunden. Aber ja, einfach mega lustig, mal umgekehrt zu machen und einfach die Boomer-Wörter zurückzuholen. Und ja, ja, könnt ihr mal gucken, wenn euch das interessiert und ihr ein bisschen schmunzeln wollt.
Ja, ich habe auch ja relativ langweilige Frage. Also ich bin momentan von meinen Fragen, die ich noch so auf der Liste habe, irgendwie nicht so überzeugt. Also ihr könnt auch, wenn euch coole Fragen einfallen, ne, schickt uns die gerne, dass wir die
ja
dann fragen können,
oh
uns
Gott,
gegenseitig.
Warum sind wir nicht früher drauf gekommen?
Hallo? Ich weiß es nicht.
Schickt uns eure Fragen zu.
Genau. Lustige, tiefgründige, coole Fragen, die wir noch hier so stellen können. Weil langsam wird es schwer.
Ja. Das unterschreibe ich.
Aber meine Frage wäre, was für dich das beste Tiefkühlprodukt ist?
Oh. Da gibt's einige. Leider muss ich das so zugeben. Also das beste Tiefkühlprodukt ist aber, glaube ich, für mich die Lasagne von Aldi.
Ja,
die
ist gut.
Die Lasagne von Aldi.
Ja,
die ist mega. Ich liebe sie.
Das stimmt, ja.
Ja,
ja, ich habe so drei, muss ich sagen, die so sich so irgendwie die Spitze teilen.
Mhm.
Und das sind einmal so Mozzarella-Sticks. Die finde ich schon ziemlich gut.
Ja.
Bitterballen und Fleischkroketten.
Bitterballen. Mega. Ja.
Also für alle, die nicht wissen, was Bitterballen sind, das sind ja, niederländische kleine frittierte Bällchen
mit so einer komischen Fleisch.
Mit so einer komischen Fleischfüllung, ja. Die gibt's aber auch in Käseversion, die hatten wir letztens bei Katharina.
Ja,
mit
war auch
so
geil.
Ja, die waren sehr lecker. Und Fleischkroketten sind im Prinzip das gleiche, nur ein bisschen größer.
Ja, wir wohnen ja hier an der holländischen Grenze, deswegen sind wir da auch ein bisschen holländisch geprägt.
Ja.
Aber ja. Bitterballen sind super. Wenn ihr mal irgendwie am Bitterballen kommen solltet, die sind echt lecker.
Ja. Finde ich auch. Und wie gesagt, für jemand, der jetzt kein Fleisch isst, die gibt's auch mit Käse.
Ja, auch sehr lecker.
Definitiv. Fast vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
Also die vom letzten Mal fand ich mit Käse besser, ja.
Ja, das stimmt, ja.
Die wir da geholt hatten, da waren die ja, Originalen waren nicht so doll. Naja.
Gut. Ja, und damit beenden wir Folge 99. Und ja. Wir freuen uns schon sehr auf Folge 100.
Ja. Und ja, wir hören uns das nächste Mal bei der Folge 100.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Schon bald erkannten sie, dass es eine gigantische Aufgabe sein würde, die Felsen von den 16. Ja, so groß ist die Insel nicht. Die Hanau Epe zogen auf die Vulkanhalbinsel Poike auf der Ostseite Rapa Nuis, um ihre Arbeit dort fortzusetzen. Hegten aber seit der Forschung.
Nicht Forschung. Also die Betonung klang auch irgendwie. Du hattest so komische Pausen irgendwie dazwischen.
Ja, warte, der Satz.
Deswegen ist das nicht schlimm, dass du dich jetzt nochmal versprochen hast.
Warte, die haben noch irgendwas gezogen auf die Polke auf der Ostseite, aber nur um ihre Arbeit fortzusetzen. Punkt. In diesem Graben warfen sie eine riesige Holzstapel. In diese Graben warfen sie eine riesige Holzstapel und zündeten sie an. Lautlos kletterten die Momoko die Klippen von Tehakara. Boah, diese ganzen Wörter, wenn du die nicht kennst.
Ja, du hast aber auch echte Knaller da drin, muss ich sagen.
Ja, furchtbar, ne?
Ja.
Ganz schrecklich. Dieser tragische Fall wurde später bekannt unter dem Namen Kote Umoro. Patata. Kote Umoroa Tawake. Kote Umoroa. Oh, warum? Kote Umoroa Atawake. Na gut. Dieser tragische Fall wurde später bekannt unter dem Namen Kote Umoroa Atawake, dem großen Muschelbacken von Tawake, bekannt. Was?
Da? Ich habe den Satz falsch gebaut. Kacke, und ich hatte es gerade so gut ausgesprochen. Aber das Wort, kannst du das nicht so umschreiben, dass du nach dem Wort wieder einsetzen kannst?
Dem großen. Ja, warte mal. Dieser tragische Fall wurde später bekannt. Ach so, ja, doch. Ich kann dann einfach aufhören. Nach Tawake. Muschelbacken von Tawake. Der Krieg ging unvermindert weiter, bis alle Hanau Epe, mit Ausnahme eines gewissen.
Diese Namen. Scheiße.
Ororoine. Ororoine. Ororoine? Ororoine? Nein, Ororoine, glaube ich. Bis heute sollen viele Anwohner die Vorstellung fürchten, eine Nacht auf der Halbinsel Poike zu verbringen. Denn dem Ort wird nachgesagt, dass dort immer noch die Geister. Boah, ich glaube, ich habe gerade gestottert, ne?
Ja, hast du.
Oh, meine. Sorry. Warte.
Ist gut.
Meine Kopfhörer sind gerade schon wieder ausgegangen.
Na.
Wenn es zu leise ist, dann schalten die sich nach 10 Minuten automatisch ab. Ja, voll dumm.
Technik, die begeistert.
Voll. Ich weiß auch nicht, wo ich das abstellen kann. Durch ihre clever angelegten Steingärten halfen sie, die Pflanzen auf der Insel wachsen zu lassen und zu gedeihen. Und zu gedeihen? Und gedeihen zu lassen.
Ja.
Wachsen zu lassen, wachsen. Die Pflanzen auf der Insel wachsen und gedeihen zu lassen.
Ja, so klingt. Wachsen
und gedeihen zu lassen. Bis heute speisen sie die Erde mit natürlichen Nährstoffen wie Eisen, Phosphor und anderen Mineralien steht da. Mineralien. Das ist der letzte kleine Absatz, ey.
Dann hast du es geschafft.
Ja.
Bei dieser Beschreibung würde man. Fängt gut an. Jemand beschuldigte. Die Menschen sagen, er sei die lebendige Verkörperung der fruchtbaren Liebe des Schöpfers neuen Lebens.
Was? Des Schöpfers neuen Lebens? Was? Klingt komisch. Des Schöpfers neuen. Doch, er sei die.
Er sei die. Der
Lies doch mal,
Er sei die lebendige Verkörperung der fruchtbaren Liebe, des Schöpfers neuen Lebens? Nee. Der Schöpfer neuen Lebens.
Ja, okay. Nee, aber des Schöpfers neuen Lebens macht Sinn, wenn du dich beziehst auf, er sei die lebendige Verkörperung. Weißt du, dann zählst du quasi auf, er ist die lebendige Verkörperung des Schöpfers neuer.
Nee, ich finde, das klingt doof.
Nein, okay. Dann schreibt der Schöpfer.
Ich mach das weg.
Okay.
Oder ihn mit seinem Holzstab. So, Moment. Dem Pahuldun. Pahuldun.
Paheldoni.
Genau. Paheldon. Paheldun. 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 Dann. Paheldun. Ich sage gerne Paheldun.
Paldungdong.
Richtig, den Paldungdong. Der chilenische Schriftsteller und Folklore-Experte Oreste Plat. Was ist denn das für. Platlund. Ich guck mal, ob das bei Google Übersetzer gibt. Alternativ kann man ihm auch mehrere Schläge auf den Paheldun versetzen, denn.
Ende. Dankeschön.
Also, gerne.
Jetzt haben wir uns überschnitten. Ich fange nochmal an.
Ja, dann mach nochmal.